Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. 16 Teams waren dabei, 82 Playoff-Spiele haben wir gesehen. Und jetzt ist genau das passiert, was wir alle erwartet haben. Ole und ich haben uns mit 6-6 verabschiedet.
Ja, ich muss sagen, ich habe stark angefangen und noch stärker nachgelassen, während du so... Du warst einigermaßen beständig. Du hast jetzt die Finals genau richtig getippt, in den Conference Finals nochmal was genau richtig getippt. Also
so beständiger
irgendwie ist mir leider die Puste vollkommen ausgegangen.
Ja, ist ja wie beim Marathon, ne? Du musst halt, das Mittel muss stimmen. Ja, wie dem auch sei, jetzt, die Finals waren irgendwie, es ist eine gute Woche, haben die Finals gedauert. Also es ging uns dann irgendwie auch ein bisschen zu schnell. Also ihr werdet gemerkt haben, dass wir keinen Finals-Pod mehr hinbekommen haben, beziehungsweise es war zeitlich schwierig, weil ich immer noch irgendwo zwischen München und London unterwegs war und dann die Internetverbindungen gekappt wurden. Dann kam ich irgendwann in London an, musste direkt aber auf eine Hochzeit nach Frankfurt. Ihr seht, die Reiseroute war perfekt durchdacht.
Das hat mich eh schon interessiert. Ja? Das wollte ich noch mal fragen. Wie kam das eigentlich von der Planung her zustande, dass ihr gerade in London angekommen wart, um dann sofort wieder zurück nach Deutschland zu kommen?
Ja, um ehrlich zu sein, uns hat es nicht so gut gefallen, deswegen sind wir direkt wieder gegangen. Nee, Quatsch. Sagen wir mal so, die Planung war von Beginn an bewusst etwas schwammiger gehalten. Es war nicht angedacht ursprünglich, als wir den Flug gebucht hatten. Und wir wussten ja, dass die Hochzeit meines Neffen, da konnte ich natürlich schlecht irgendwie absagen. Wollte ich auch nicht. Und wir wussten jetzt nicht, dass wir erst am 7. abends in London ankommen, sondern eigentlich hatten wir geplant schon ein paar Tage vorher, aber dann hat es uns in Belgien ganz gut gefallen und an der englischen Küste ganz gut gefallen und dann war das halt so. Hat aber alles eigentlich ganz gut gepasst am Ende. Und jetzt sind wir in London tatsächlich. Gestern wieder heimgekommen, auch nur entspannte anderthalb Stunden
vom Flughafen aus.
Was machen wir jetzt ohne NBA, Ole? Gibt keine Spiele mehr.
Ja, also ich meine, ich habe gestern tatsächlich ein bisschen am See rumgelegen, was eigentlich genau das Richtige, glaube ich, ist, was man jetzt mit so einem freien Tag anfangen kann. Aber ab morgen geht's halt dann in den Off-Season-Modus. Also das heißt, erstmal geht's dann um Draft. Man muss jetzt irgendwie die kompletten Rookies, gerade die Spieler halt vom College, die ich jetzt noch nicht so viel gesehen habe, muss man sich ein bisschen angucken über das klassische Hoffmann-Scouting, das heißt über YouTube und alle möglichen anderen Sachen. Darum geht es jetzt erstmal. Dann können wir alle die nächsten Wochen philosophieren, wo und warum LeBron als nächstes spielen wird und wie es überhaupt weitergeht und halt grundsätzlich alle möglichen anderen Off-Season-Themen. Das heißt, so richtig vorbei ist das alles noch nicht.
Ja, langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Das ist ja eigentlich das Schöne, dass die NBA mittlerweile eigentlich eine ganzjährige Liga geworden ist, oder? Du hast ein halbes Jahr Spiele oder ein gutes halbes Jahr Spiele und dann gibt's halt alle möglichen Randthemen oder nicht ganz so Randthemen im Fall von LeBron.
Man könnte auch argumentieren, dass halt jetzt die Off-Season für mich zwar nicht interessanter ist als die Playoffs, aber mit Sicherheit interessanter als dieses Matchup, was wir jetzt in den Finals gesehen haben. Spätestens nach Spiel 2 für mich eigentlich, hat sich der Fokus eigentlich schon wieder nach vorne gerichtet, weil man wusste, okay, in der Serie passiert nicht mehr wahnsinnig viel. Vielleicht gibt es irgendwie noch so einen Achtungserfolg, aber wahrscheinlich eher nicht.
Ja.
Und man hat sich eigentlich sofort mit dem Thema befasst, wie geht's jetzt weiter, was passiert als nächstes. Das ist ja irgendwie, ich finde gerade bei der NBA schon ein sehr bestimmendes Thema, also mehr auch als in anderen Sportarten. So, was sind die, also was sich auf dem Markt tun wird und so.
Ja, definitiv. Also das kennt man eigentlich aus wenigen Sportarten, finde ich, so extrem wie bei der NBA auch. Gut, ich meine, die Finals waren natürlich einfach ein Spezialfall, dass da so schnell das sportliche Interesse nachgelassen hat. Aber ich freue mich jetzt schon auch auf die Offseason. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen froh, weil ich mich jetzt der Wohnungssuche widmen kann. Das ist ja auch ein Punkt, weil momentan wohnen wir noch bei Freunden in einem kleinen Zimmer. Und solltet ihr übrigens später Kindergeräusche hören, das ist die kleine Tochter. Was könnt ihr denn jetzt erwarten von diesem wunderschönen Podcast heute? Wir werden die Saison abschließen, natürlich. Gehört sich so. Kleines Playoff und Finals-Fazit ziehen. Und dann schauen wir, wie sich's gehört für die NBA schon mal nach vorne. Wir stellen zum Beispiel die Frage, ob die Warriors die NBA ruiniert haben, wie es mit ihrer Dominanz weitergehen kann. Wir schauen uns LeBron an, wir schauen uns die Free Agency an und wir erzählen euch, wie es bei uns weitergeht. Das ist, glaube ich, das größte Thema der ganzen Geschichte, oder?
Wahrscheinlich.
Schon. Ja, kommen wir zum Sportlichen, würde ich sagen. Im Endeffekt ist doch genau das passiert, was wir alle erwartet haben. Die Warriors sind Champion. auch relativ deutlich in den Finals. Was, also, ja, du hast schon gesagt, nach Spiel 2 war das Ganze so ein bisschen durch. Spiel 1 war noch sehr, sehr aufregend. Also es gab auch, ich fand, es gab schon auch im ein oder anderen Spiel ein paar Szenen, die, wenn sie in eine andere Richtung gegangen hätten, vielleicht tatsächlich auch den Cavs einen Sieg oder zwei oder drei hätten schenken können. Hätte alles perfekt laufen müssen natürlich für die Cavs, aber was, trotzdem ist es irgendwie, gefühlt sind die Finals so ein bisschen nebenher gelaufen. Was ist denn bei dir aber trotzdem hängen geblieben von dieser ganzen Geschichte?
Bei mir wird auf jeden Fall dieses erste Spiel halt einerseits mit dieser Leistung von LeBron, dann mit diesem sehr kuriosen Ende der regulären Spielzeit und dann also das wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben und dann halt wie deutlich die Overtime dann verlaufen ist, weil es letztendlich im Prinzip war das so ein bisschen die Vorschau auf den Rest der Serie und im Prinzip also war das auch ungefähr das, was ich vor der Serie erwartet hatte, dass die Cavs einfach, sobald die Warriors einmal ein bisschen ins Laufen kommen, eigentlich keine richtige Antwort darauf haben.
Ja.
Dann, also natürlich dieses Video von LeBron auf der Bank, ich glaube, daran werde ich mich auch noch eine Weile erinnern, weil das irgendwie, also wenn er jetzt abhaut, wovon ich ja eigentlich ausgehe, dann symbolisiert das so für mich so ein bisschen das Ende seiner Cavs-Zeit einfach. Also diese Enttäuschung, die ihm da ins Gesicht geschrieben war, dieses wie JR daneben sitzt und glaube ich immer noch dachte, dass sie das Spiel gewonnen haben.
Hat sich gefragt, was überhaupt los ist.
Ja, aber warum der eigentlich so sauer ist. Ja. Also diese ganze Szene, das war halt irgendwie sinnbildlich und ich meine.
Es sah fast ein bisschen aus, als hätte LeBron, als hätte er mit den Tränen gekämpft irgendwie. Also ich glaube, er wusste.
Hat er, glaube ich. Also kurz sah es für mich auch so aus, als wären tatsächlich Tränen gekommen. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sah für mich auf jeden Fall ein bisschen so aus und also verstehen kann ich es auch. Ja, was ansonsten hängen bleiben wird, also da ist dann einerseits so die 9-3er, die Curry in Spiel 2 getroffen hat, der Wurf, den Durant in Spiel 3 dann getroffen hat, wobei das, ich schätze mal, innerhalb der nächsten Jahre, wenn man irgendwie auf diese Warriors-Ära zurückblickt, dann wird das einfach nur verschmelzen, weil er letztes Jahr in Spiel 3 exakt den gleichen Wurf geworfen hat, ja. Nur über wen anders. Da war es über LeBron, diesmal war es über JR.
Ja.
Nachdem mal wieder ein Switch viel zu leicht, also was, worüber du dich letzte Woche beschwert hast, ja. Dass mal wieder ein Switch viel zu bereitwillig hergegeben wurde und damit ein beschissenes Matchup hergegeben wurde.
War ein bisschen das Problem der Cavs, gell? Dass sie zwischen Switchen und Trappen und dann nicht so gut, sie haben sich nicht so gut zurechtgefunden irgendwie in dieser Kombination.
Ich finde, man hat das total gemerkt, dass sie ja halt die ganze Saison über Defense nicht ernst genommen haben, keine richtigen Abläufe irgendwie kreiert haben, dazu natürlich auch zwischenzeitlich neue Spieler reinbekommen haben, immer wieder viele Lineups geändert haben und auch Verletzungen hatten und so. Also man hat einfach gemerkt, dass sie keine Kontinuität hatten und also gerade jetzt in dieser Serie, da es wirkte für mich ein bisschen so, als hätten die Cavs in der Serie zuvor halt gesehen, was die Rockets richtig gemacht haben gegen die Warriors defensiv und das können wir auch mal probieren. Und die Rockets hatten das aber die ganze Saison über trainiert und hatten exakt also sich auf dieses Matchup mit den Warriors vorbereitet, weil sie dachten, okay, vielleicht ist das der Weg, wie wir sie aus ihrem Spiel rausbringen können. Und es hat ja eine Zeit lang auch wirklich sehr gut funktioniert. Und die Cavs, es wirkte halt echt so, als hätten die, Mensch, vielleicht ist das ja was für uns. Und dann haben sie versucht, ihr Schema dahingehend anzupassen und haben aber dann teilweise die Orientierung komplett verloren. Also wie du schon sagtest, so, sie wussten dann teilweise nicht, wo sie trappen, wo sie vielleicht auch ein Double-Team schicken, wo sie switchen und haben, also es gab ja Sequenzen, wo es gut funktioniert hat, das muss man ja auch sagen, aber es gab halt auch echt genug, wo sie dann einfach völlig konfus waren. Also in Spiel 4 war das im zweiten Viertel war so eine Szene, die das für mich total deutlich gezeigt hat. Also da war halt Durant hatte den Ball, hat einen Block gestellt bekommen von Nick Young, der dann so auf den Flügel gelaufen ist. Beide Cavs-Verteidiger sind an Durant dran geblieben. Niemand ist auf die Idee gekommen, Nick Young aufzunehmen, der, also auch wenn er Nick Young ist, ja trotzdem ein sehr guter Dreierschütze ist.
Ja.
Und der war dann, also der hatte 4-5 Meter Platz in alle Richtungen, also bis zum nächsten Verteidiger. Ja. Da hat man, also Ja, da hat man halt einfach gesehen, dass sie diese Disziplin, die da halt irgendwie nötig ist, einfach überhaupt gar nicht hatten, defensiv, und keine Eingespieltheit und also.
Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Also, weil ich meine, gerade diese Switcherei erfordert ja A, wahnsinnig viel Kommunikation und Disziplin, wie du sagst, und B, aber halt auch Automatismen, die Rockets natürlich hatten und die Cavs gar
Genau.
nicht haben konnten. Und dann kann das System, klar, dann funktioniert es über gewisse Strecken, aber irgendwann muss ja nur einer kurz mal unaufmerksam sein und dann bricht es halt in sich zusammen. Und wenn du dann keine Automatismen hast, dann findest du dich auch nicht wieder zurecht und dann steht halt Nick Young zum Beispiel frei. Also da, das war ich schon auch, war offensichtlich, zumal ich es auch irgendwie, ich meine, dieses Trappen von Curry haben die Cavs ja eigentlich ganz gut gemacht. Die letzten Jahre hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert immer in den Finals dann, aber ja, diesmal haben sie es dann irgendwie, ja, wussten sie, konnten sie ihr eigenes Mittel nicht mehr so richtig anwenden. Hatte ich dann so den Eindruck. Weil sie
Ja,
irgendwie.
weil also schon auch viel neues Personal und ja, und auch dass die Warriors einfach auch ein bisschen besser darauf vorbereitet waren, hätte ich jetzt auch mal behauptet.
Ja.
Also Curry hat in den meisten Spielen, also abgesehen von Spiel 3, in dem er absolut erbärmlich gespielt hat, hat er ansonsten ja wirklich eine gute Balance gefunden aus, wann mache ich das Spiel schnell und gebe den Ball halt schnell wieder ab, wann suche ich meinen Wurf, wann mache ich diese. Dafür haben wir immer noch keinen vernünftigen Namen übrigens, diese
Also.
Aktion, wo er in die Ecke rennt, dem Big Man den Ball gibt und sofort wieder bekommt und dann halt frei ist. So, diesen Move haben wir immer wieder gesehen und darauf
Ja.
hatten ja auch die Cavs keine Antwort. Und ja, ich finde, die Warriors haben das in dieser Serie erstmals tatsächlich fast in diesen 2 Jahren richtig gut über mehrere Spiele hinbekommen, dass Durant und Curry sich gegenseitig so genutzt haben. Also, dass sie besser die Stärken und den Platz, den der andere jeweils ihnen verschaffen kann, dass sie das einfach besser eingesetzt haben. Also ich glaube, dass beide zusammen auf so einem hohen Niveau gespielt haben, das war jetzt, also ich meine, letztes Jahr waren auch schon beide gut, aber da war noch Durant deutlich besser. Diesmal war es, finde ich, ziemlich nah beieinander. Und im Prinzip war das relativ ideal, wie sie es gemacht haben.
Ja, dann bist du natürlich auch extrem schwer zu schlagen, egal wer da auf der anderen Seite steht. Wenn zwei der
Ja.
besten, wahrscheinlich zwei der fünf besten Offensivspieler der Liga, wenn die auf allerhöchstem Niveau zusammenspielen und sich auch noch ergänzen, dann kannst du eigentlich relativ wenig machen als Gegner, zumindest als
Vor allem
verteidigender Gegner.
als defensiv schlechter Gegner,
Ja.
der vorne lange nicht mehr so explosiv ist, wie er es letztes Jahr noch war, als da noch so Kyrie Irving rumlief. Also man hat es in dieser Serie schon einfach extrem gemerkt. Also ich meine, selbst mit ihm hätten sie die Serie wahrscheinlich nicht gewonnen. Aber es hat einfach ein Zweiter gefehlt, der beständig seinen Wurf irgendwie gefunden hat und der auch nicht so wirkte, als hätte er ein bisschen Schiss auf dem Platz zu stehen. Also das wird mir schon auch ein bisschen in Erinnerung bleiben, wie halt jemand wie George Hill, der ja schon wirklich viel Playoff-Erfahrung hatte, spätestens nach dem Ende von Spiel 1, was jetzt natürlich auch ärgerlich war, weil er den Freiwurf da vergeben hat, spätestens seitdem sah der einfach nicht mehr so aus, als würde er in dieser Serie gerne dabei sein. Und jetzt hätte er eigentlich eher Schiss, Fehler zu machen, als dass er Bock hätte, irgendwie seine Stärken einzusetzen. Und wenn auf dieser Position und eigentlich so bei der einzigen Personalie außer LeBron, die irgendwie so ein bisschen dynamisches Playmaking theoretisch kreieren sollte, wenn das in der Hinsicht schon so ein Ausfall ist, dann ist natürlich auch offensiv einfach nicht wahnsinnig viel zu gewinnen.
Das stimmt, ja, es war dann auch einfach wahrscheinlich zu wenig große Erfahrung bei den Cavs dabei. Also zu viele Neulinge, also sei es teilweise Playoff-Neulinge und dann oder dann zusätzlich noch Finals-Neulinge, dann, ja, wenn der Gegner dann in den letzten 4 Jahren viermal in den Finals stand, dann macht es das natürlich auch nicht gerade leichter. Hast du sonst noch irgendwas, was du niemals vergessen wirst?
Von dieser Serie ehrlich gesagt nicht. Also ich meine halt nur, dass es wirklich eine der ja einseitigeren und schlechteren Finalserien war, die ich bisher gesehen habe, einfach weil es ja Spannung war einfach nicht wirklich gegeben und die Finals waren in dieser Saison einfach ganz klar die Western Conference Finals und nicht diese Serie. Also die war eher ein Epilog als der
Das ist der
Hauptteil.
Höhepunkt, ja. Ja,
Ja.
das stimmt. Ja, deshalb ist für mich auch, bleibt für mich auch hängen, wie unfassbar gut Klay Thompson anscheinend im Trash-Talking ist, aus Spiel 1 gegen LeBron, als sich eigentlich Curry und LeBron in die Haare gekriegt hatten und Klay Thompson nur so grinsend und irgendwas flüsternd um LeBron rumgelaufen ist. Fand ich groß.
Ja.
Dazu, bei mir wäre dann noch JaVale McGee und Sean Livingston, die beide 80 bzw. 86% aus dem Feld getroffen haben.
Ja, übel. Bei Livingston hat es, glaube ich, bis Mitte des dritten Spiels gedauert, bis er überhaupt mal einen Fehlwurf hatte, ne?
Ja, eben. Und wenn man bedenkt, dass der Kollege jetzt nicht zwingend immer im Ring abschließt, sondern immer diesen eigentlich ziemlich schwierigen, bei ihm aber ziemlich sicheren Turnaround-Jumper nimmt und trifft, dann
Ich
ist es
glaube,
umso
das ist der
beeindruckender.
tödlichste Wurf in der Geschichte des Basketballs,
Ja.
um ehrlich zu sein. Also irgendwo ist da der Skyhook von Kareem,
Ja.
die Fadeaways von Jordan und Nowitzki, und dann halt das.
Und dann das, ja.
Wahrscheinlich ist der an erster Stelle, Livingston.
Wahrscheinlich.
So, also es gibt fast gar keinen Wurf, bei dem ich so sicher bin, dass er reingeht.
Ja. Man müsste sich die Quoten wirklich mal anschauen bei von diesen 4 Würfen und dann mal sehen, wer da gewinnt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Livingston da mit vorne dabei ist. Übrigens auch, was ich auch finde, ist mir im letzten Jahr schon aufgefallen, aber dieses Jahr nochmal extrem. Ich finde, Skibrillen haben nichts in der Kabine verloren.
Ja, ist was dran.
Weil ich weiß nicht, da. Ich finde, es sieht einfach albern aus, wenn sie da mit ihren fetten Brillen sitzen und dann den Shampoos in der Gegend rumspritzen. Ich meine, ja, brennt in den Augen, aber wenn ich das nicht aushalte, dann gibt es halt keinen Shampoos. Oder den gibt es halt nur zum Trinken. Und diese vorbereitet, weißt du, so, dann die Skibrillen liegen bereit, die Kabinen, die locker sind, schon abgehängt und so. Ist mir ein bisschen zu viel an Vorbereitung für eine eigentlich spontane Feier.
Ja, also spontan ist da, also mir fällt da als Beispiel ein, war das Pokalfinale oder war das als Bayern irgendwie letztes Mal die Meisterschaft gewonnen hatte, also in der Bundesliga, wo sie dann an einem Weißbierglas irgendwie eine GoPro montiert hatten oder so, da wird man da irgendwelche
Das
verrückten Aufnahmen. Ich meine, das ist halt alles
war der
albern und
Tiefpunkt jeglicher Meisterschaftszelebrierungen ever. Diese GoPros.
ja. Das ist halt richtig albern,
Ja.
aber also, ich meine, ja, keine Ahnung, das letztendlich sollen sie machen, wie sie wollen. Ich bräuchte es jetzt auch nicht. Ich würde auch nicht mit Champagner feiern, sondern halt mit Bier, aber da
Ja.
sind halt, also jedem das seine.
Genau. Ja, gut, die feinen Herrschaften. Wir wissen ja nicht, wie es ist, wenn man so fein
Ich finde
unterwegs ist.
Draymond sehr sympathisch, der einfach dann sich Cheetos die ganze Zeit aus der Packung gefressen hat.
Ja, endlich
Erst
mal. Die ganze Saison durfte er
dieses.
wahrscheinlich nicht und dann.
Ja. Da gab es ja dieses geile Bild, wo sie zu dritt aus dem Flugzeug aussteigen, dann wieder in der Bay Area, wo Steph die Larry O'Brien Trophy hat, Durant den Finals MVP und Draymond ist so direkt dahinter und frisst so Cheetos aus der Tüte. Das ist sympathisch.
Und er war wahrscheinlich glücklicher als die anderen beiden in dem Moment.
Das glaube ich auch.
Ja. Finals können wir eigentlich damit abhaken, finde ich. War ja wirklich, also wie du auch sagst, nicht so wahnsinnig aufregend. Dafür die Playoffs fand ich aber umso cooler. Ich finde schon, dass es ziemlich viele interessante Geschichten gab. Also, oder was mir sehr, sehr getaugt hat, waren diese mitunter sehr, sehr lauten Hallen in den ersten Runden. Also Utah fand ich ziemlich beeindruckend, Philly fand ich beeindruckend. Also gerade so Teams, die halt längere Durststrecken hinter sich haben oder auch, also finde ich auch Small Market Teams einfach, wo du siehst, okay, dieses Team bedeutet der Stadt wirklich was. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Dazu auch die Jazz generell haben mir echt viel Spaß gemacht, gerade in Runde 1 gegen die Thunder. Und in Bezug darauf auch ja, dass es kollektiv doch wieder wichtiger wird, finde ich. Also sieht man bei den Jazz zum Beispiel oder auch bei den Celtics, die ja jetzt auch nicht die zwar extrem viel Talent haben, aber halt auch über ihr kollektives Können irgendwie gekommen sind. Also das fand ich war in den Playoffs, gerade wenn du anschaust, zum Beispiel, wenn Beispiel Celtics mit den Bucks, die eigentlich theoretisch vielleicht mehr Talent gehabt hätten, oder die Sixers, die auch mehr Talent gehabt hätten, oder mehr Talent in der Spitze gehabt hätten. Und dann kommt aber ein Team, das einfach zusammen wahnsinnig harmonisch ist und dass du mit Verstand viel aufbauen kannst, finde ich, haben die Playoffs gezeigt. Und das finde ich hat irgendwie Spaß gemacht.
Und also daran anknüpfen würde ich sagen, ich finde die Playoffs insgesamt haben mir eigentlich auch gut gefallen. Ich fand die erste Runde richtig gut und die dritte Runde waren zwar viele Blowouts dabei, aber also ich meine, 2x7 Spiele, was willst du mehr?
Ja.
Ich finde, das wird ja jetzt gerne im Nachhinein dann so dargestellt, als hätte man eh alles schon genau gewusst, wie es laufen würde und als hätte man die Spiele eigentlich gar nicht austragen müssen. Und ich meine, am Ende, wenn am Ende der Saison dann halt so ein 4-0 Warriors über Cavaliers steht, dann okay, dann kann ich das schon verstehen, woher das kommt. Aber der Weg dahin war ja ein ganz anderer, also
Genau.
meiner Meinung nach war ein anderer, als ich es erwartet hätte, war in beiden Conferences ja wesentlich steiniger. Also es gab, die Cavs mussten zweimal in ein siebtes Spiel, die Warriors auch, was niemand erwartet hat. Ich finde, in den Playoffs insgesamt gab es eigentlich mehr Spannung, als ich vorher erwartet hatte. Deswegen das bleibt mir eigentlich total positiv hängen.
wenn wir schon bei den positiven Aspekten sind, wer ist denn für dich so der, oder einer, oder wer sind so die herausragenden Persönlichkeiten, Teams oder was auch immer der Playoffs?
Ich hätte auf jeden Fall die Rockets und damit, also vor allem Daryl Morey gesagt, weil er in einer Zeit, wo letztes Jahr schon, also ganz, ganz viele Leute eigentlich gesagt hätten, jetzt wäre die Zeit abzuwarten und den Schwanz einzuziehen, weil man müsste ja jetzt sowieso erstmal abwarten, bis die Warriors mit ihrer Mega-Dominanz durch sind, weil so lange hat vorher eh sonst kein anderes Team irgendwie eine Chance. Und Morey hat die ganze Zeit gesagt, nö, das sehe ich nicht. Wir müssen versuchen, da beizukommen. Vielleicht gibt's ein Mittel. Wir versuchen das jetzt auf jeden Fall. Und hat halt Geld investiert, hat diesen Deal für Chris Paul gemacht, den, wo viele Leute gedacht haben, vielleicht funktioniert das aber überhaupt nicht mit Harden.
Hat gut funktioniert.
Und ist halt all in gegangen, genau. Und es hat eigentlich ja wirklich gut funktioniert. Sie waren sehr nah dran. Sie hatten ein siebtes Spiel zu Hause gegen die Warriors. Und also im Prinzip sind sie damit für mich Gewinner. Auch wenn natürlich bei Chris Paul musst du halt dann wiederum sagen, der war einerseits ein Gewinner, weil er einen sehr großen Anteil daran hatte, dass die Rockets mit 3-2 geführt hatten. Und dann war er wiederum Verlierer, weil er wieder in den beiden größten Spielen seiner Karriere halt einfach nicht mitmachen durfte. Was leider die Karriere von Chris Paul doch ziemlich adäquat zusammenfasst. Irgendwie, ja, das ist traurig, aber also wie gesagt, ich weiß auch nicht genau, wie es bei den Rockets jetzt weitergeht. Sie haben ja ein paar Fragezeichen, nicht zuletzt mit Chris Paul, der wo ich es mir nicht vorstellen kann, dass sie dem einen 5 Jahre Max geben, weil er dann halt mit 45 Millionen Dollar verdienen würde, was dann doch vielleicht ein bisschen geisteskrank ist.
Und nicht zwingend weniger verletzungsanfällig ist, dann.
Ja, genau. Ja. Muss man halt auch dazu sagen, ist ja für einen, also auch für Point Guard-Verhältnisse wirklich ein eher kleiner Spieler und schon ein bisschen auch davon abhängig, dass er sich vernünftig bewegen kann. Und er hat jetzt die letzten paar Jahre halt schon öfter mit Verletzungen zu tun gehabt und auch jetzt, dass er sich halt dann in dem Spiel verletzt hat, nachdem er davor zum ersten Mal in der ganzen Saison wirklich über 5 Spiele am Stück richtig viel Spielzeit gesehen hat. Und also, das ist ja dann auch kein Zufall. Deswegen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass er einen 5-Jahres-Max irgendwo bekommt. Auch Capella ist ja nicht ganz klar, wie es da weitergeht. Von daher, wir wissen nicht genau, wie es mit den Rockets weitergeht. Aber also auf diese Saison gesehen sind sie für mich ein Gewinner, weil sie auch, ja wie gesagt, das ganze Jahr für mich wesentlich spannender gemacht haben, als ich es vorher gedacht habe. Weil ich habe so den Leuten gehört letztes Jahr, die gesagt haben, nach den Finals, okay, wenn nicht irgendwas völlig Verrücktes passiert, dann werden die Warriors sowieso auch nächstes Jahr auf jeden Fall wieder Meister. Und es gab zwischenzeitlich Zweifel. Und da, also allein dafür verdienen die Rockets, finde ich, jede Menge Respekt.
Nee, finde ich auch. Also da, gerade so, ich meine, wir haben ja auch alle schon so ein bisschen gelächelt, als Morey damals sagte, wir haben noch ein kleines Ass im Ärmel. Ja, ich meine, im Endeffekt, wir reden ja später nochmal ganz kurz drüber, aber im Endeffekt waren sie ja wirklich nur, vielleicht, nur eine dumme Verletzung von den Finals entfernt. Also, wer weiß, wie das gelaufen wäre. Also, und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie mit Paul es geschafft hätten. Also, ich meine, wir werden es nie wissen, kann auch sein, dass sie mit Paul nicht geschafft hätten, aber nee, ich fand es auch einfach, wie du sagst, sehr schön zu sehen, dass es da ein Team gibt, das eben nicht, wie es so schön heißt, den Schwanz einzieht und sagt, okay, wir haben sowieso keine Chance, sondern dass sich bewusst eine Strategie zurechtlegt, von der es glaubt, diesen übermächtigen Gegner schlagen zu können und wo man dann auch noch sieht, dass diese Strategie tatsächlich Früchte trägt oder beinahe Früchte getragen hätte. Also fand ich auch sehr cool. In dem Zusammenhang ist für mich auch ein Gewinner sind die Celtics. Also weil die es, finde ich, ähnlich machen. Also etwas, naja, sagen wir mal, weniger mit einer weniger steilen Erfolgskurve und etwas langlebiger, aber also ich finde auch, die machen genau das, sie bauen mit Verstand, bauen sie was auf, legen sich eine Strategie zurecht und sie haben durch diese Verletzungen von Hayward und Kyrie war zwar dieses Jahr der große Erfolg nicht möglich, aber sie haben halt jetzt diese jungen, wahnsinnig talentierten, wie mit Jaylen Brown und Jason Tatum, die jetzt auf höchster Ebene in vorderster Front sozusagen Erfahrung sammeln konnten, was vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre. Die Celtics haben gesehen, was sie mit Tatum für einen Jungen haben. Also wie viel Vertrauen sie ihm auch entgegenbringen können. Ich meine, bei einem Rookie, wenn jetzt alle fit gewesen wären, wüsste man jetzt vielleicht nicht genau, was Tatum ist oder so. Und jetzt, keine Ahnung, kannst du fix davon ausgehen, dass da was ziemlich Gutes bei rumkommt in den nächsten Jahren. Und sie werden einfach, ich weiß jetzt nicht, ob es diese Steigerung gibt, aber noch bereiter in die nächste Saison gehen, wenn dann wirklich alle da sind. Und ich gehe jetzt mal für mich davon aus, dass die Celtics eine sehr, sehr gewichtige Rolle und sehr, sehr gutes Gegengewicht auch zu diesen ganzen Übermächten bilden und spielen werden.
Ja, das glaube ich auch. Also vor allem, weil es halt auch auf irgendwie, es ist halt nachhaltiger als das, was in Houston jetzt passiert ist. Also denke ich zumindest einfach, weil, wie gesagt, es sind diese ganzen jungen Spieler, es sind immer noch diverse Leute auf Rookie-Verträgen. Und also natürlich wird es irgendwann mal problematisch sein, die alle zu halten und zu bezahlen. Da haben wir jetzt, das wird jetzt in diesem Sommer auch schon so sein mit Smart und Rozier, dass da wahrscheinlich eine Entscheidung getroffen werden muss, wie es da genau weitergeht. Und also es ist unmöglich, alles immer genau dann so beizubehalten. Aber sie haben halt jetzt einfach einen Kern, um den man halt super aufbauen kann. Und also auch wenn Danny Ainge ja immer bereit ist, zur Not auch seine Großmutter zu traden, wenn es das Team halt besser macht, er hat halt einfach unglaublich viel, womit er jetzt arbeiten kann. Und also die Celtics waren ja diese Saison auch einfach schon viel besser, als sie es selbst erwartet hatten, muss man ja auch dazu sagen. Ja. Also, dass sie in ein siebtes Spiel der Eastern Conference Finals kommen würden, hat ja auch niemand erwartet. Damit zusammenhängt, würde ich auch sagen, dass Al Horford auf jeden Fall ein Gewinner dieser Playoffs war, weil jetzt mal, glaube ich, etwas mehr Leute anerkannt haben, dass es durchaus ein ziemlich guter Spieler ist. Das war ja sogar noch in dieser Saison, dass als er All-Star war, dass Leute das in Frage gestellt haben, ob das überhaupt ein verdienter All-Star sein kann, weil er halt irgendwie 13 Punkte und 7 Rebounds im Schnitt hatte. Und man hat jetzt in diesen Playoffs ganz gut gesehen, dass sein Wert halt doch noch etwas darüber hinausgeht. Ein bisschen ähnlich, also ein bisschen andere Dimension, aber eine ähnliche Geschichte hat Jrue Holiday in New Orleans hingelegt. Ja. Das ist für mich auf jeden Fall auch einer der Gewinner der Playoffs. Damit einhergehend ist Boogie Cousins wahrscheinlich ein Verlierer dieser Playoffs, weil die Pelicans, glaube ich, gemerkt haben, dass sie eigentlich am besten sind, wenn sie etwas kleiner spielen und halt Davis
auf die 5.
Ja. Und ich glaube, dass es für Boogie schwerer sein könnte, als erwartet, einen langfristigen fetten Vertrag zu bekommen. Deswegen, ohne mitgespielt zu haben, ist er, glaube ich, dann eher ein Verlierer dieser Playoffs.
Könnte sein, aber glaubst du, dass die Pelicans Boogie jetzt keinen Vertrag anbieten werden? Oder dass sie versuchen werden, ihn jetzt zu günstigen Konditionen zu bekommen?
Vertrag. Ja, also ich glaube nicht, dass sie ihm jetzt einen 5-Jahre-Max anbieten. Kann ich mir nicht vorstellen. Also wäre auch, ich glaube auch nicht, dass er den Deal jetzt unbedingt woanders bekommen würde, weil er halt, es ist nun mal ein Achillessehnenriss. Ja. Das ist halt, gerade bei jemandem mit den Proportionen kann man halt einfach nicht vorhersehen, inwiefern der sich davon erholt. Und deswegen, also das wäre jetzt meiner Meinung nach relativ verrückt, einen 5-Jahres-Max anzubieten. Mhm. Vielleicht bieten sie ihm einen 3-Jahres-Max, aber dann auch eher mit dem Hintergedanken, dass man ihn vielleicht innerhalb dieser Zeit dann tradet.
Ja. Ja, das wäre möglich. Ich finde übrigens, in dem Zusammenhang ist für mich auch Anthony Davis ein Gewinner der Playoffs, weil ich meine, eigentlich wusste man, wie talentiert und wie gut er ist, aber er ist für mich jetzt wieder so in der öffentlichen Wahrnehmung wieder in diese ganz obere Riege gekommen. Also er war ja so ein bisschen irgendwie, haben wir auch schon mal drüber geredet gehabt, stand dann mal so im Schatten von Giannis, von auch Porzingis teilweise, einfach weil die ein bisschen jünger waren und er dann auch hin und wieder verletzt war. Und ich fand, in den Playoffs hat man schon mal gesehen, wie intensiv er dieses Spiel dominieren kann. Und auch dominiert, wenn es drauf ankommt. Also deswegen ist für mich da Davis auch ein Gewinner. Mal sehen, wo es ihn dann auch, wie viel es ihm bringt in Zukunft, aber da, ob er in New Orleans bleibt und die Pelicans jetzt, ich meine, wie du sagst, die Pelicans haben gesehen, dass sie, wenn sie kleiner spielen, durchaus erfolgreich oder erfolgreicher sind. Vielleicht merken sie auch oder ändern sie ihre Strategie und richten ihr Team jetzt noch besser auf Davis Stärken aus. Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sie diese, also zumindest einen etwas kürzeren Vertrag mit Cousins machen werden, weil sie haben ja kein Geld, sie dürften, also für den eigenen Free Agent dürfen sie es ja investieren und ihn dann halt traden für, keine Ahnung, noch 2-3 Leute auf dem Flügel, die New Orleans ja eigentlich ziemlich gut gebrauchen könnte.
Ja. Von daher, wenn sie die richtigen Schlüsse ziehen, wäre Davis für mich ein Gewinner, weil er dann einfach in einem anderen Team spielt. Also in einem besser zu ihm passenden Team. In dem Zusammenhang könnte für mich übrigens auch Milwaukee ein Gewinner werden, weil, klingt jetzt ein bisschen komisch nach einem Erstrunden aus, aber weil da einfach so viel Potenzial an unterschiedlichen Ecken vorhanden ist, finde ich. Und jetzt ist man eigentlich, man war ja schon vor der Saison davon ausgegangen, dass es eigentlich weitergehen müsste und sah auch am Anfang der Saison relativ gut aus. Nur hat man es dann irgendwie nicht auf die Straße bekommen. Und vielleicht, dass wenn, auch in dem Zusammenhang, wenn die Bucks die richtigen Schlüsse ziehen und sagen, okay, also ich finde, Mike Budenholzer als neuen Coach zu verpflichten, ist Schritt Nummer eins, dann sind sie trotz Niederlage für mich, könnten sie für mich auch auf lange Sicht ein Gewinner sein, weil sie einfach diese Erfahrungen dann für sich gewonnen haben und daraus die richtigen Schlüsse gezogen haben. Siehst du es ähnlich?
Ja. Oder? Doch, kann ich mir absolut vorstellen. Ein Gewinner wäre für mich auch Chris Middleton, weil der ja auch häufig unter dem Radar fliegt und in der Serie gegen Boston in mehreren Spielen eigentlich der Spieler war, vor dem man fast am meisten Schiss hatte. Also man weiß natürlich, was Giannis bringt und was für ein Skillpaket der hat, aber Middleton ist halt auch einfach wirklich ein richtig, richtig guter Sidekick und kann auch mal phasenweise ein Spiel wirklich dominieren. Und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so der, dass das irgendwie so jeder, der die NBA so ein bisschen rudimentär verfolgt, dass er das auf dem Zettel hatte. Also was für ein guter Spieler das ist.
Ja, war nicht im Rampenlicht, das stimmt.
Genau. Wenn wir ansonsten noch bei den Bucks, ein Verlierer ist für mich auf jeden Fall Eric Bledsoe. Drew Bledsoe. der sich doch in dem Duell mit Terry Rozier, dessen Namen er nicht kannte, ziemlich schlecht angestellt hat über weite Strecken.
Ja.
Dann, ja, also wir müssen ja eine vollständige Liste kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht zusammen. Ein zwischenzeitlicher Verlierer war mit Sicherheit noch Rodney Hood, der jetzt Restricted Free Agent wird, also wirklich über weite Strecken aus der Rotation geflogen ist. Er hat dann jetzt am Ende der Finals, also vor allem in Spiel 3, nochmal gezeigt, dass er eigentlich durchaus so ein paar Fähigkeiten hat und dass die Cavs ihn eigentlich auch gut hätten brauchen können.
Ja.
Wenn da nicht irgendwie, also wenn da nicht halt einiges vorgefallen wäre, so wie, dass er sich halt in einem Spiel gegen Indiana, gegen Toronto geweigert hat, von der Bank zu kommen. Naja, dadurch ist er dann erstmal anscheinend so eine Persona non grata geworden und
kannst aber auch
hat
nicht
den
bringen.
Cavs eigentlich Nee, kannst du auch nicht bringen. Und trotzdem kannst du dir meiner Meinung nach aus Sicht der Cavs es auch nicht leisten, wenn du Spieler wie J.R. Smith, der abgesehen von der Serie gegen Toronto so viele schlechte Spiele gemacht hat in diesen Playoffs und ja auch defensiv wirklich nicht toll war. Er hatte ein paar ganz okay Spiele defensiv und er hatte auch wirklich in jedem Spiel mindestens 5 Aussetzer. Wenn du so jemanden dann 35 Minuten pro Spiel spielen lässt, dann solltest du vielleicht überlegen, hey, wen habe ich da noch auf der Bank rumhocken, gebe ich da vielleicht auch nochmal jemand anders eine Chance. Selbst wenn man die Person nicht leiden kann, weil es ging ja für die Cavs dann schon auch darum, irgendwie das Maximum aus dieser Postseason rauszuholen.
Ja, definitiv. Und
also wahrscheinlich haben sie das Maximum sogar erreicht. Also vielleicht wäre das Mega-Maximum ein Sieg gegen die Warriors gewesen, wer weiß. Aber ja, hat mich auf jeden Fall etwas gewundert. Und jetzt, ja, ist es für Hood mit Sicherheit nicht ganz leicht, was Neues zu finden, genau. Also ich meine, es wird schon Teams geben, die ihm was anbieten, aber ich denke schon, dass er sich selbst relativ viel Geld gekostet hat in diesen Playoffs.
Ja, mit einer unbedachten Aktion, ne? Ich meine, andererseits, kam der Frust.
Andererseits war er vorher halt auch schon nicht mehr fester Teil der Rotation.
Nee, eben, also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie vorher seine 25 Minuten gesehen hätte. Und vielleicht kommt der Frust aber auch daher, wenn er dann sieht, dass JR zum Beispiel theoretisch machen kann, was er will und trotzdem viel spielt aufgrund seines Standings. Vielleicht, ja, da gibt's wahrscheinlich, spielen wahrscheinlich so viele Faktoren mit rein, die sich von außen gar nicht so einfach irgendwie nachvollziehen lassen. Verlierer finde ich, man könnte auch so eine Verliererkategorie der Was-Jetzt-Teams irgendwie starten. Also ich finde, viele Teams stehen jetzt so nach den Playoffs so ein bisschen da und müssen sich jetzt oder werden sich überlegen, was sie jetzt eigentlich machen. Also ich finde, also für mich, gut, klar, Raptors. Irgendwie vorne ist irgendwie OKC. Also einerseits, weil die Paul-George-Geschichte sich wahrscheinlich erledigt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er einen neuen Vertrag bei den Thunder unterschreibt. Und dann muss man sich natürlich überlegen, ob dieses Konzept, wie es halt jetzt seit Durants Abgang gespielt wird und ja eigentlich in Teilen auch schon vorher, ob das noch fruchtet, zeitgemäß ist mit alles konzentriert sich jetzt auf Russ und dann hast du natürlich noch Melo, der seine Player-Option höchstwahrscheinlich ziehen wird für seine gut 20 Millionen Dollar.
Fast 30.
Oder fast 30 Millionen Dollar, genau.
Die wird er auf jeden Fall ziehen.
Wir sollten Melo dafür definitiv nicht verteufeln, weil, ganz ehrlich,
es muss ja auch immer noch ein Arschloch gegeben haben, das ihm den Vertrag angeboten hat. Genau. Und zwar Phil Jackson.
Und zwar Phil Jackson, ja.
Nein, also natürlich, so die Option muss er ziehen und man braucht ihn dafür nicht verteufeln. Wenn jemand blöd genug war, ihm die Option zu geben, dann muss er sie ziehen. Das wussten die Thunder auch vorher, dass das ziemlich wahrscheinlich ist, dass er sie ziehen wird. Von daher, nö, also ich meine, ich frage mich dann, ob es vielleicht ein Buyout geben wird, ob man sich da einig wird. Andererseits ist OKC ja auch als Franchise bekannt, was die nicht unbedingt, wenn es irgendwie vermeidbar ist, gerne viel Geld ausgibt. Deswegen
James Harden winkt gerade aus Houston.
Zum Beispiel. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher, aber also der erste Schritt wird auf jeden Fall sein, dass Melo diese Option zieht. Und ja, OKC hat halt durch diesen Mega-Max-Vertrag, der den Westbrook bekommen hat und dadurch, dass George wahrscheinlich geht, also wie gesagt, da gehe ich auch von aus, kann man schon davon ausgehen, dass es jetzt erstmal eine Weile Mittelmaß heißen wird. Es sei denn, es gibt irgendeinen Weg daraus, den ich jetzt aktuell nicht sehe, aber
weil auch ein bisschen die Assets fehlen einfach. Also
ja, total. Also der nach, oder vielleicht gar nicht nach Ross, sondern grundsätzlich der Spieler, der am ehesten Trade-Wert hatte, weil er halt nicht ganz so viel verdient, wenn auch mehr als genug, ist Steven Adams. Aber was sind die Thunder ohne Steven Adams? Also deswegen, das wäre jetzt aktuell auch keine Option, da irgendwie was zu machen. Und ich sehe da jetzt auch keinen wirklich schnellen Weg, um da dieses Team signifikant besser zu machen. Weil mit dem, was sie haben, sind sie auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder ein Playoff-Team, aber eher ein hinteres Playoff-Team.
Ja.
Und das ist eigentlich ja so der Bereich, in dem es am schwersten ist, sich nach vorne oder sich wirklich nach vorne zu bewegen, weil man halt zu gut ist, um irgendwelche richtig hohen Draft-Picks zu bekommen, die man aber eigentlich bräuchte. Und andererseits so viel Geld bezahlt, dass es schwer ist, den Kader so zu verbessern, dass es signifikant nach oben geht.
Ja.
Deswegen, ja, OKC ist ein Team mit vielen Fragezeichen. Die Raptors sowieso auch. Die haben jetzt ihren wahrscheinlichen Coach des Jahres bereits gefeuert, weil sie ihre Spieler nicht feuern können letztendlich. Der Grund, also ich meine, die sind deswegen jetzt natürlich auch ein klarer Verlierer. Die haben eine geile Regular Season gespielt und haben eigentlich fast alles richtig gemacht, so dass man hätte annehmen können, okay, dieses Jahr könnte es wirklich mal werden. Und dann haben sie LeBron und die Cavs gesehen und sehr schnell, ja, wie soll man das eigentlich nennen? Sie sind in sich zusammengefallen.
Ja, genau. Und das ist der Punkt für mich, weil bei allen anderen Teams hast du strukturelle Fragezeichen, also in der Kaderzusammenstellung, in der Ausrichtung. Und das Problem der Raptors ist ja irgendwie im Kopf.
Das Hauptproblem.
Also das Hauptproblem, genau. Und dann das anzugehen, ja, da gibt's irgendwie keinen so einen klaren Weg zu sagen, okay, wir schauen jetzt irgendwie, dass wir Trade-Partner finden, dass wir irgendwelche, oder weiß ich nicht, oder wir richten uns komplett neu aus, weil, ja, keine Ahnung, also du kannst, wie kommst du an die Spieler so ran, dass sie eben nicht mehr in solchen Situationen sagen, verdammt, was machen wir jetzt? Also da, klar, du kannst natürlich dann auch dann den nächsten Schritt sagen, wir müssen unsere Spieler loswerden, das wollen sie aber offensichtlich nicht. Von daher finde ich's nachvollziehbar, dass sie, also ich finde es nicht gut, weil ich würde niemals sagen, es ist gut, dass jemand gefeuert wird. Das steht mir ja nicht zu. Aber ich finde es nachvollziehbar, trotz der guten Regular Season zu sagen, okay, wir sind an einem Punkt, an dem wir nicht weiterkommen und deswegen wollen wir es mit einem neuen Coach versuchen. Also da.
Nee, also ich würde es deswegen auch nicht verurteilen. Aber ja. Ich glaube auch nicht, dass das Team vom Kader her so 1:1 zusammengehalten wird. Ich glaube, dass alle Spieler in gewisser Art und Weise auf dem Markt sind. Also das schließt DeRozan, Lowry, Valanciunas und so alle mit ein. Also jemand wie Ibaka wirst du halt nicht los mit dem Vertrag, den er hat. Dafür ist er mittlerweile auch wirklich einfach zu schlecht. Und der Vertrag war schon, als er abgeschlossen wurde, also habe ich mich schon etwas gewundert. Ist ein bisschen in der Richtung wie der von Pau Gasol bei San Antonio, wo ich mir auch gedacht habe, warum gibt man dem jetzt noch dieses Geld? Habt ihr den in den letzten Jahren spielen sehen? So, Ibaka werden sie nicht los, aber ansonsten, sie haben ja schon ein paar Spieler, die man eventuell noch an den Mann bringen kann. Und ich glaube nicht, dass es der Idee der Raptors entspricht, jetzt einfach mit einem neuen Coach, aber mit fast genau dem gleichen Kader als nächste Saison wieder zu versuchen. Weil ich glaube, da fehlt nach dieser Saison, wo eigentlich das Feld bestellt war, also die Cavs schlechter denn je in den letzten Jahren, die Raptors besser denn je in den letzten Jahren, wo eigentlich alle Voraussetzungen gegeben waren und man sich dann dermaßen vor den Augen der Öffentlichkeit in die Hose gemacht hat, glaube ich nicht, dass es halt nochmal mit dem gleichen Kern
wahrscheinlich
wird. Also, weil ich glaube, dass einfach dieser Glaube daran, dass man das schaffen kann mit dem Team, was da ist, ist, glaube ich, einfach weg.
Er war jetzt vielleicht nochmal da mit der neuen Ausrichtung und jetzt stimmt, jetzt hat es auch trotz neuer Ausrichtung nicht funktioniert und jetzt ist wahrscheinlich wirklich so der Punkt erreicht, an dem man dann sagt, gut, wir müssen viele neue Wege gehen. Portland, bin ich auch gespannt, was passiert. Für mich auch ein Verlierer. Also
definitiv.
Eigentlich irgendwie auch, also für mich die größte Überraschung der ersten Runde, dass es so deutlich war. Klar, es gab auch vor der Serie Argumente für die Pelicans, aber so wirklich gerechnet haben wir ja nicht damit alle.
Oder ich zumindest. Ja, ich glaube, wir haben alle eigentlich ein interessantes und wahrscheinlich relativ enges Matchup kommen sehen, bei dem aber am Ende die Blazers vermutlich das bessere Team sein würden, ja. Und dann sind sie halt völlig verprügelt worden. Also und auch in fast allen Spielen eigentlich ohne große Chance. Und ja, das ist definitiv ein Team, wo man jetzt auch viel nachdenken wird. Wo es aber halt auch wiederum so ist, dass es viele teure Spieler gibt, also die halt einfach viel verdienen. Wie Evan Turner, wie Myers Leonard von der Bank und so. Ich meine, sie sind Alan Crabbe sind sie ja letzte Saison schon losgeworden, aber also die Gehaltsstruktur ist ja immer noch völlig vogelwild in Portland. Und dann hat man jetzt noch Yusuf Nurkic, der wahrscheinlich auch ganz gerne bezahlt werden möchte.
Genau.
Behältst du ihn? Der sich aber wahrscheinlich auch eher ein bisschen geschadet hat in diesen Playoffs. Und ja, das ist eine relativ undurchsichtige Situation, definitiv.
Genau. Ja, definitiv. Und was machst du mit deinem Backcourt? Das ist natürlich auch die Frage. Hältst du ihn zusammen, weil es offensiv sehr, sehr stark ist? Oder sagst du doch, vielleicht brauchen wir einen, der den anderen besser ergänzt als derjenige, der jetzt gerade da ist? Wird interessant auf jeden Fall in Portland. Cavs sind natürlich irgendwie auch ein Verlierer. Und warum? Wegen der Warriors. Wir haben es ja am Anfang schon mal ganz kurz gesagt oder die Frage angesprochen, haben die Warriors die NBA ruiniert? Du hast ja dazu auch einen Kommentar, glaube ich, geschrieben. Mhm. Hast du da, kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, irgendwie so deine Pointe der ganzen Sache?
Ja,
ist ja die große Diskussion jetzt irgendwie so, ob die Warriors durch diese Ansammlung an Superstars jetzt einfach, ob die NBA einfach jetzt so langweilig geworden ist und die Warriors an allem schuld sind und genau, sorry, das nochmal ganz kurz. Und
ja, also was ich eigentlich mit dem Kommentar ausdrücken wollte, ist, sie haben sie nicht ruiniert, noch nicht. Ich glaube, sie würden sie gerne ruinieren und immer so weitermachen, indem sie, wenn beispielsweise Durant eines Tages sagt, er geht, dass sie dann am nächsten Tag Anthony Davis verpflichten und einfach weiter dominieren und sie wirklich Lichtjahre voraus sind, wie der Besitzer Joe Lacob das so gerne ausdrückt und einfach immer weitermachen. Und das ist meiner Meinung nach nicht der Fall, weil es nicht möglich ist und weil die Liga so einfach nicht funktioniert. Also dafür, es gibt zu viele Mechanismen, die dem entgegenwirken, als dass ein Team jetzt ein ganzes Jahrzehnt dominieren würde, wie es die Celtics damals mit Bill Russell getan haben. Ich meine, du weißt das als Bulls-Fan, die 90er Bulls waren ja das Team, was am ehesten an so einen Zeitraum rangekommen ist. Und auch die gingen ja am Ende schon ziemlich auf dem, also waren am Ende ja nicht nur älter geworden, sondern auch intern zerstritten wie sonst was. Gerade innerhalb von, also Jordan und Coach versus Management und Besitzer, da wurde teilweise nicht mehr miteinander gesprochen. Genau. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum Jordan aufgehört hat. Also es war ja nicht so, als hätte der nicht irgendwie schon noch Lust gehabt, Basketball zu spielen, aber er wollte halt nicht bei den Bulls bleiben und er wusste auch nicht so recht, wohin sonst. So, das sprechen einfach zu viele Dinge dagegen. Pippen hatte eine unglaubliche Wut auf die Bulls-Franchise, weil er immer unterbezahlt war, seine komplette Karriere über und da sich einfach unfassbar viel Bitterkeit aufgeschaut hat. Und natürlich sieht das jetzt gerade und jüngeres Beispiel, Shaq Kobe Lakers haben sich auch intern zerfleischt, früher oder später. Leicht. Und also natürlich sieht es jetzt aktuell, wenn man gerade nur diese Finals auf sich wirken lässt, dann sieht das jetzt natürlich so aus, okay, die Warriors werden sowieso niemals die sind auch noch alle relativ von den vier All-Stars. Iggy ist zwar schon ein bisschen älter, aber das wird dann gerne vergessen, dass der ja auch relativ wichtig ist für das Team. Natürlich sieht das jetzt gerade so aus, als könnte das erstmal einfach immer so weitergehen. Aber der Punkt ist, es sah halt schon bei vielen Teams so, mal so aus. So als die Lakers 2001 in den gesamten Playoffs ein Spiel verloren haben und alles plattgeweißt haben und mit Shaq und Kobe vielleicht die zwei besten oder zwei der drei besten Spieler der Liga hatten, da dachten auch alle, okay, das kann jetzt vielleicht auch nochmal 6-7 Jahre so weitergehen und wer soll die denn eigentlich nochmal schlagen? Und die haben danach noch einen Titel zusammen gewonnen. Ja. Und bei den Warriors, es wirkt aktuell relativ harmonisch, zumindest der Großteil. Ich finde, dass es mit Durant nicht unbedingt immer harmonisch wirkt, aber selbst wenn, also sagen wir mal, dass die sich jetzt super verstehen, dann ist es ja trotzdem einerseits noch so, dass sie schon in dieser Saison, und das war erst die zweite, die sie zusammen hatten, sich unglaublich, also unglaubliche Probleme damit hatten, sich zu konzentrieren teilweise. Mhm. Also mit also die ganze Saison über extreme Leistungsschwankungen hatten. Und dann ja auch, also in den Playoffs haben sie sich natürlich deutlich verbessert, aber sie waren ja trotzdem auch am Rand einer Niederlage gegen die Rockets. Das wird dann irgendwie gerne vergessen, dass das halt nur eine Runde her ist.
Ja.
Und sie da durchaus mit dem Rücken zur Wand standen. Also so von wegen, die Liga ruiniert oder es ist sowieso alles klar, was passiert. Das war ja in dem Fall absolut nicht klar. Mhm. Und weil sie halt dieses kranke Talent haben und so, waren sie auch vor Spiel 7 der Serie dann Favorit, obwohl das in Houston war. Aber, also haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, natürlich spielt da dann auch die Verletzung von Chris Paul mit rein. Und wie gesagt, wenn die Rockets da nicht 27 Dreier am Stück daneben werfen, dann reden wir jetzt vielleicht über ein ganz anderes Thema. Und deswegen, so von wegen Liga ruiniert, also ich meine, letztes Jahr hätte ich das vielleicht ein bisschen eher unterschrieben, weil es da von Anfang an eigentlich ich kein wirkliches Szenario gesehen habe, wo die Warriors irgendwie eine Serie verlieren können. Mhm. Und das hat sich jetzt allerdings schon wieder relativ deutlich verändert. Und also es kann sein, dass sie nächste Saison insgesamt wieder deutlich besser spielen und dass ihre Playoffs auch noch überzeugender sein werden.
Dass wir auch bessere Rollenspieler wiederholen werden.
Ja, also wenn sie zum Beispiel die Mid-Level-Exception nicht auf Nick Young verschwenden und nicht 25 Center im Kader haben, obwohl sie am liebsten ohne Center spielen. So, das, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, das noch besser hinzukriegen. Ja. Aber ich finde nicht, dass sie so diesen Nimbus, wir sind völlig unbesiegbar und uns haut sowieso nie jemand raus. Ich finde nicht, dass sie den haben. Wie siehst du das?
Nee, habe ich eben auch nicht. Also genau das ist für mich auch so ein Punkt. Also gerade so diese Rocket-Serie hat uns ja schon ein Szenario aufgemalt und ich war mir auch nicht sicher, dass sie es packen und ich war mir auch nach Spiel 1 in den Finals, also ich habe schon gedacht, dass sie es gewinnen, aber es ist immer so ein Stück Restzweifel, einfach weil man nicht so 100% weiß, welche Warriors man jetzt bekommt, ob man jetzt die hochkonzentrierten Warriors bekommt oder ob man die bekommt, die es so ein bisschen schleifen lassen. Und ich finde eben auch gerade in dem Zusammenhang, ich finde auch nicht, dass, also es mag so ein bisschen so rüberkommen, als würden sie die Liga ruinieren, weil sie einfach so dominieren, aber ich finde, sie fordern auch andere Teams. Und nach neuen Wegen zu suchen und zu schauen, nach Lösungen zu finden. Und das ist ja irgendwie, das entwickelt ja diese ganze Sache auch weiter, wenn du dann auf einmal ein Team hast, wie die Rockets zum Beispiel, die sich hinsetzen und sagen, okay, hier ist diese Übermacht und was können wir dagegen tun? Du hast die Celtics, die sich ein Team zusammenbauen und ich glaube schon, dass die Celtics zum Beispiel den Warriors durchaus gefährlich werden können, wenn sich da noch so ein bisschen, wenn sich das alles noch ein bisschen besser findet und alle fit bleiben. Weil sie dann nämlich auch gerade so mit ihren athletischen Flügeln da eigentlich ein relativ gutes Matchup bieten und auch mit ihren Switch-Fähigkeiten, die dann auch deutlich besser sind als die der Cavs. Und von daher sehe ich es auch so, dass die Warriors zwar vom Talent her natürlich ja wahrscheinlich eins der beeindruckendsten Teams sind, die ich so gesehen habe, oder vielleicht sogar das beeindruckendste, weil einfach die Ansammlung so groß ist, aber ich sehe es nicht so, dass sie auf Jahre hinaus unschlagbar sind, einfach weil ich das Gefühl habe, dass es schon Teams gibt oder dass es Ansätze gibt, die in die Richtung gehen, dass es schief gehen kann. Und wie gesagt, ich meine, dieses Jahr wäre es beinahe schief gegangen. Und wer weiß, ob es nicht schief gegangen wäre, wenn es Chris Paul nicht erwischt hätte. Von daher, also ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr weitergehen wird. Also klar, wie du sagst, also wenn sie ihre Center gegen gute Flügel eintauschen und wenn vielleicht auch Curry sich nicht so mit von Verletzung zu Verletzung hangelt durch die Saison und dann auch besseren Rhythmus hat vielleicht die ganze Zeit. Vielleicht wird es dann auch wieder dominanter, das kann natürlich auch sein. Aber ich denke schon, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, sie irgendwann zu schlagen, trotz des Talents. Und ja, ich meine, das hast du auch in deinem Kommentar geschrieben, dieses Disease of Me oder Disease of More, was Pat Riley damals in den 80ern bei den Lakers gepredigt hat, so dieses Ding, wenn es je mehr Erfolg da ist, desto schwieriger wird es, die Spieler, also untereinander, im Miteinander der einzelnen Spieler. Und ich meine, irgendwie David West hat ja irgendwie schon nach den Finals auf irgendwas kryptisch, auf irgendwas angespielt, was uns aus den Socken hauen wird, wenn wir es erfahren. Was intern abgelaufen ist, Sean Livingston hat ja auch gesagt, dass Steve Kerr einen riesen Job gemacht hat, dass da trotz der ganzen Probleme, in Anführungszeichen, das Ganze zusammenzuhalten. Also wer weiß, ob es da nicht sogar schon losgegangen ist. Also ich will da jetzt nicht spekulieren, aber ist auch irgendwie ein interessanter Punkt. Und da muss man ja sehen.
Ich finde vor allem auch, dass sie einfach, also gerade mit diesem Durant-Thema, dass sie halt einfach auch nicht unbedingt einen immer so richtig zufriedenen Eindruck gemacht haben. Also dafür, dass Durant jetzt in der Zeit, die er da ist, zweimal Meister und zweimal Finals-MVP geworden ist, wirkte er nicht wie jemand, der jetzt komplett sich wohlfühlt in seiner Haut und total glücklich ist und keine Wünsche mehr hat. Also eigentlich ja eher im Gegenteil. Auch jetzt, nachdem er auch diesen Titel geholt hat und ja eigentlich alles gut ist, so gibt er dann ja auch direkt die nächsten Interviews, in denen er eigentlich ja eher ziemlich kleinlich wirkt und eher sich wie ein schlechter Gewinner darstellt, um nochmal so darauf hinzuweisen, ja, und ich habe recht gehabt und hey, wenn man voll viele geile Spieler um sich herum hat, ist es viel schwerer, der Beste zu sein, weil man ja irgendwie herausstechen muss und so, wo man sich dann denkt, könntest du nicht einmal auch einfach kurz den Moment genießen und ruhig sein und nicht nicht irgendwie irgendwelche Kriege oder Kritikpunkte anzetteln, die vielleicht gerade gar nicht auf dem Tisch liegen, sondern also könnte er in dem Moment nicht einfach mal sagen, war eine geile Serie, war eine geile Saison, ich bin happy, wir sind wieder Meister und nächstes Jahr verprügeln wir euch auch. Ja. Ich meine, selbst Draymond ist da 100-mal sympathischer als Durant als Gewinner. Ja, und das ist gar nicht mal so einfach.
Aber und das ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwie so ein, oder könnte ich mir vorstellen, ist ein so ein entscheidendes Ding einfach, dass Durant, er hat ja auch gesagt, er hat ja dieses Zitat, dass er in dieser Free Agency damals, als er sich für die Warriors entschieden hat, dass er Wertschätzung haben wollte. Und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt halt auf eine andere Art auch Wertschätzung haben will, nämlich von der Öffentlichkeit. Und die bekommt er aber halt einfach in diesem Kollektiv der Warriors nicht so, weil halt ein Curry dann ähnlich stark spielt. Weil da Draymond Green ist, der wahnsinnig intelligent ist, weil da Klay Thompson ist, der im Notfall halt, wenn es spitz auf Knopf steht, dann gar nicht mehr daneben wirft. Und das ist vielleicht tatsächlich so ein Punkt, dass Durant sich dann irgendwann denkt, okay, solange ich hier bin ich vielleicht der beste Spieler dieses Teams, aber es ist wahrscheinlich nicht mein Team. Und ich werde diese Anerkennung nie bekommen. Also von daher, vielleicht ist das dann auch irgendwie kommt er dann irgendwann auch an den Punkt, an dem er dann sagt, also okay, jetzt möchte ich nochmal was anderes.
Also solange er in diesem Team spielt und noch fünfmal gegen LeBron in den Finals spielt und vielleicht jedes Mal gewinnt und vielleicht jedes Mal Finals MVP wird, werden die Leute trotzdem nicht sagen, dass er besser ist als LeBron. Weil es einfach so schwer ist. Ist er auch nicht. Und das ist aber das, was er sein möchte. Ja. Und also ich glaube, das ist ja ultimativ genau das, was er am liebsten hätte, dass alle Leute sagen, okay, Durant ist der beste Spieler der Welt.
Ja.
Nicht LeBron, sondern Kevin Durant. Das will er im Prinzip haben. Und also deswegen glaube ich auch nicht, dass er noch viele Jahre bei den Warriors bleiben wird. Ich denke eher noch so 1-2 Jahre vielleicht. Und dann sich vielleicht das nächste Team sucht.
Könnte ich mir auch gut vorstellen. Er hat ja jetzt auch schon, Rachel Nichols hat es ja irgendwie, hat er eigentlich ihr gegenüber schon bestätigt, dass er bleibt.
Dass er jetzt erstmal bleibt, ja.
Genau.
Aber dass man überhaupt darüber nachdenkt, ist ja, das spricht ja eigentlich schon dafür, dass das ein bisschen eine etwas komische Situation ist, sagen wir mal so. Also man interpretiert da ja auch immer gerne viel rein und so, aber es ist zumindest irgendwie bemerkenswert, dass man bei einem Team, wo es ja eigentlich sportlich perfekt läuft und also bei einem Spieler, wo es ja eigentlich auch sportlich perfekt läuft, dass man überhaupt Gedanken daran verschwendet, dass es ja vielleicht auch sein könnte, dass er da nicht bleibt, weil das irgendwie alles nicht so glücklich wirkt.
Ja, genau. Und ich meine, irgendwo ist aber vielleicht auch aus seiner Sicht auch irgendwo verständlich, weil ich meine, wir haben ja in den Playoffs wahnsinnig oft darüber geredet, wie laut die Fans in der Oracle jubeln, wenn Curry trifft und wie laut es bei Durant ist und Durant wird nicht geliebt und so. Und vielleicht hat er tatsächlich irgendwann auch keinen Bock mehr auf dieses Narrativ die ganze Zeit. Also gar nicht mal so, kann ja auch sein. Also die Bulls haben relativ viel Capspace auf jeden Fall
ab. er hatte diese Wertschätzung ja vor allem in OKC.
Ja.
Da war er ja sowas wie der Heilige. Und das hat er halt komplett verloren. Und vielleicht ist vieles davon auch gewollt, vielleicht auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, diesen Status, den Curry in Oakland beziehungsweise dann nächstes Jahr halt in San Francisco haben wird, den Curry da hat, den wird halt Durant da niemals haben.
Kann aber auch nicht. Weil Curry wurde gedraftet, sie haben ihn aufwachsen sehen sozusagen in der NBA und
er hat sie halt von der Müllhalde in die NBA Finals geführt.
So ist es, genau. Und von daher kann Durant dieses Standing niemals haben, was ja er vielleicht, wo er dann auch sagt, okay, ich habe jetzt meine Meisterschaft und jetzt gehe ich woanders hin, wo ich dieses Standing vielleicht ähnlich bekomme. Also ganz so ist natürlich schwierig. Andersrum, ich meine, genau, das ist wahrscheinlich auch der Punkt. Ich meine, Curry, sehen wir ja, wirkt relativ glücklich, obwohl er mal wieder nicht Finals MVP geworden ist. Finde ich auch absolut nachvollziehbar, weil ich finde, die Diskussion um Curry geht mir eh ein bisschen auf den Zeiger, ob der jetzt wirklich so gut ist. Verstehe ich irgendwie nicht, weil ich finde schon, dass er so gut ist. ich sehe jetzt nicht so, dass da irgendwie so diese, dass er da zwingend eine Finals MVP-Trophäe bräuchte. Er braucht, um das zu untermauern. Weil er war nah dran und vielleicht, wenn es Spiel 3 nicht gegeben hätte, hätte er sie auch dieses Jahr bekommen. Und er ist, davon bin ich weiterhin überzeugt, derjenige, der die Warriors zu einem besonderen Team macht, auch trotz Durant. Und deshalb sehe ich es jetzt nicht so, weshalb es jetzt ein Problem sein soll. Oder siehst du es anders?
Nö, ich sehe das genauso. Also für mich ist, abgesehen jetzt von seinem Wurf und seinem Ballhandling, ist Curry in der Hinsicht am speziellsten, so in seinem Status als Superstar, dass er sich um sowas halt nicht schert und deswegen ja auch bereit war, jemanden wie Durant, bei dem ihm glaube ich klar war, dass er, also dass so das Thema Finals MVP dann vielleicht was anderes sein könnte und dass er vielleicht auch nicht mehr weitere individuelle MVP-Titel in der Regular Season gewinnt, dass er halt bereit war zu sagen, nicht nur bin ich, hätte ich nichts dagegen, wenn der kommt, ich komme sogar mit zu dem Meeting und versuche den zu rekrutieren und laber mit dem und sag dem, hey, das wäre cool, wenn du da bist und mir ist das scheißegal, das Individuelle, ich will halt gewinnen und ich glaube, das kriegen wir gut zusammen hin. Das zeichnet für mich Curry total aus. Also, dass er halt nicht denkt, okay, was sagt das dann über meine Brand aus? Was sagt das über meine Marke aus? Und ich meine, als Basketballfan finde ich es ein bisschen schade, dass wir nicht mehr einerseits halt die Warriors, die von Curry dominiert werden, sehen und andererseits halt. Ja, genau. Und auch, dass wir nicht die Maximalversion von Curry und andererseits die Maximalversion von Durant, die sehen wir einfach nicht wahnsinnig oft, weil sie selten gebraucht wird. Das finde ich ein bisschen schade, weil es irgendwie schöner wäre, wenn beide ihre eigenen Teams hätten und halt gegeneinander spielen würden, meiner Meinung nach. Aber also, dass Curry dazu bereit war, da halt über seinen eigenen Schatten zu springen, das zeichnet für mich ihn total aus. Mhm. Und deswegen, also ob er jetzt da irgendwelche individuellen Awards holt, finde ich absolut nebensächlich, weil der Typ ist jetzt dreimaliger Champion, zweimaliger MVP. So, ich finde, das reicht eigentlich an Hardware. Also es ist mir völlig egal, ob er da jetzt irgendwie Finals-MVP wird. Er ist jetzt schon Top-Favorit darauf, nächste Saison seinen vierten Titel zu gewinnen. Also was reden wir da über individuelle Auszeichnungen? Ich meine,
nee, finde ich auch. Zumal,
es ja auch nicht so ist, als hätte er schlechte Finals gespielt.
Das ist ein Punkt, genau. Und ich finde es auch keine Schande, nicht Finals MVP zu werden, wenn man mit Durant und LeBron auf dem Court steht. Also, weißt du, das ist jetzt... Und Clay.
Clay und JaVale.
Und JaVale, vor allem JaVale. Was ich immer ein bisschen schade finde, also man versucht, das ist ja dann doch immer so ein... Ja, irgendwie so eine Art und Weise, wie man dann dem... versucht, eine Leistung zu schmälern. Und warum wir uns bei diesen wirklich Besten, bei diesen Spielern, bei denen man eigentlich genießen sollte, dass wir ihn zuschauen, weil wir uns immer überlegen, warum der jetzt doch gar nicht so gut ist, wie wir denken. Und zwar abseits berechtigter Kritik, sondern immer so dieses, ja, da siehst du, da wieder irgendwie, da hat er den Wurf, da ist er der Joker, da, keine Ahnung. Und ich meine, Curry, ich habe mal mir die, dann in dem Zusammenhang nochmal ganz kurz seine Stats in Spielen 7, Spiel 7s,
angeschaut. In siebten Spielen? Wie wär's damit?
Herr Sportjournalist, sehr gut. Vielen Dank. In siebten Spielen. Und er hat jetzt gegen die Rockets zum Beispiel, hat er 27 Punkte, 10 Assists, 9 Rebounds, 4 Steals bei 45,5% aus dem Feld und 46,7% Dreiern. Finde ich okay.
Es wäre das beste Spiel, was viele Leute in ihrer Karriere haben.
Ja. Und sonst vorher in den siebten Spielen Vorher hat er 28,7, 5 Rebounds, 6,3 Assists, 43% aus dem Feld und 42,3% Dreier, jeweils auch 100% Freiwürfe getroffen. Also es ist jetzt nicht so, dass er komplett den Schwanz einzieht, wenn es drauf ankommt.
Mega der Joker.
Mega der Joker. Also Curry braucht keinen Finals MVP, sind wir uns da einig?
Ja, absolut.
Auch so ein super Typ.
Er ist ganz gut, ja.
Ja. LeBron ist auch ganz gut, ne?
LeBron ist auch ganz gut. Das ist eine super Überleitung übrigens. Da möchte ich mal kurz schon applaudieren.
Ja. Schon. Großartig. Ich bin auch ein bisschen stolz gerade. Bin gerade auch 3 Zentimeter gewachsen. Ja, was passiert mit LeBron? Das ist ja eigentlich jetzt die Frage. Es war schon während der letzten 2 Spiele der Finals die Frage und jetzt.
Ja, ne? Schwer. Also ich konnte es mir vorher schon nur relativ schwer vorstellen und angesichts dieser Finals kann ich es mir noch schwerer vorstellen, dass er in Cleveland bleibt. Mhm. Aber alles andere ist meiner Meinung nach ziemlich schwer zu sagen. Also wenn jetzt irgendwelche komischen Listen kursieren von 10 Teams, mit denen er angeblich sprechen wird oder die sich um ihn bemühen, dann das ist ja völlig, völlig legendär, was für Teams da dann teilweise drauf sind. Also ich meine, das Lustigste überhaupt wäre, wenn er zu den Raptors geht. Was auf einer dieser Listen sogar aufgetaucht ist. Wahrscheinlich dann im Trade für Ibaka, weil warum nicht?
Genau.
Nein, es ist einfach wirklich unheimlich schwer zu sagen. So, ich sehe keine Situation, die ideal ist für ihn. Mhm. Ich sehe andererseits aber schon auch Situationen, die wahrscheinlich besser sind als das, was er jetzt in Cleveland hatte. Und also das wollte ich dich eh noch fragen, nachdem du deine Westbrook-These quasi zu LeBron hattest, so von wegen, dass das so seinem, also in der Berichterstattung teilweise auch alles ein bisschen sehr krass auf LeBron ausgerichtet ist und so. Fühlst du dich jetzt durch die Finals darin bestätigt?
Also erstmal, ja, also ich habe diese Westbrook-These quasi erstmal so ein bisschen, sollte einfach mal so ein Aufhänger sein, um das Ganze mal auch so auch die andere Komponente zu betrachten, weil ich einfach finde, also LeBron ist sehr, sehr nah an der Perfektion, aber ich habe mir einfach gedacht, vielleicht, also mir ging die Diskussion zu ungebremst in eine Richtung und ich dachte, vielleicht kann man da irgendwie mal das auch von einer anderen Seite beleuchten, aber ganz ehrlich, also nach einer Niederlage, nach einer Finalniederlage gegen die Warriors bestätigt für mich jetzt, kann ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, seht ihr? Ich habe doch gesagt, der Typ gewinnt nichts. Ja, das geht nicht. Also ich sehe mich da jetzt auch nicht bestätigt. Es war einfach nur irgendwie, ich hatte selber den Eindruck gewonnen, dass man da vielleicht, ja, irgendwie, dass das Kollektiv vielleicht besser funktionieren könnte. Weiß ich natürlich auch nicht, weil ich bin jetzt nicht so nahe dabei und vielleicht auch, dass diese, die fehlende Konstanz, über die du auch gesprochen hast, der einzelnen Rollenspieler, dass man die vielleicht in einem laufenden System, das weniger zentriert ist, zwar immer noch sehr zentriert auf LeBron, aber etwas weniger, dass das vielleicht irgendwie besser fördern könnte. Interessant finde ich, also in dem Zusammenhang ist für mich jetzt eher die Frage, da haben wir auch schon ein bisschen länger darüber gesprochen, warum es denn so schwer ist, ein Team um LeBron herum zu bauen. Dieses Narrativ, dass LeBrons Teams so ein bisschen irgendwie deutliche Schwächen haben, das verfolgt uns ja schon ein bisschen länger. Und er hat ja jetzt selbst gesagt, er muss sich jetzt überlegen, wie er ein Team bauen kann, das die Warriors schlagen kann. Und irgendwie, wie gesagt, ich meine, er ist so ein genialer Basketballer, auch vom IQ her. Ja, er müsste ja das perfekte Puzzlestück sein und trotzdem gelingt es nicht. Also das, und da frage ich mich, warum? Also hast du da irgendwie einen Ansatz?
Ich glaube, dass es eine bestimmte Art von Spieler braucht, die optimal mit ihm koexistieren kann. Mhm. Und also ich meine, da wäre zum Beispiel jemand wie Paul George, könnte ich mir wunderbar eine Rolle vorstellen, weil der nicht permanent den Ball in der Hand haben muss, weil der ein guter Spot-Up-Shooter ist, ein sehr guter Verteidiger, wenn er will, der auf dem Flügel da dann durchaus auch entscheidende Aufgaben übernehmen könnte. Also wenn wir da jetzt beispielsweise dann auf eine Serie aus Zufall, ganz rein hypothetisch gegen die Warriors, wenn wir davon mal ausgehen würden, der da dann zum Beispiel ziemlich viele Minuten wahrscheinlich gegen Durant spielen könnte, weil er halt auch deutlich jünger ist als LeBron, der in der Hinsicht da gut hinpassen würde. Aber ich glaube, Spieler, die mehr Kontrolle über den Ball selber haben wollen, da kommst du halt automatisch so ein bisschen, also das heißt auch nicht, dass das nicht funktionieren kann. Es hat ja teilweise auch schon überragend funktioniert, nur da kommst du automatisch, glaube ich, ein bisschen in diese Routine rein. Du bist dran, ich bin dran.
Ja.
So, ich meine, das hatten wir, das gab es mit Wade öfter mal. Wade hat dann aber auch irgendwann mit der Zeit sein Passspiel und sein Spiel abseits des Balles auf einen Level gehoben, wo er einfach auch wirklich überragend so als Komplementärspieler funktioniert hat und nicht, dass es nicht hieß, ich bin Go-To-Guy, du bist Go-To-Guy, und dass ich das so hin und her gependelt habe. Kyrie ist zum Beispiel jemand, der halt diesen Wurf ja hat, aber der halt nicht permanent abseits des Balles die ganze Zeit unterwegs war und irgendwie Löcher gerissen hat. Und LeBron wiederum, wenn der nicht den Ball in der Hand hat, dann bewegt er sich extrem wenig auf dem Feld.
Wie also, Westbrook.
Wie Westbrook, genau wie Westbrook.
Genau. Nein, und natürlich nicht.
Ich traue ihm, also da traue ich ihm im Gegensatz zu Westbrook aber übrigens eine Umstellung zu.
Ja.
Also wenn er jetzt für sich zum Beispiel sagen würde, ich will zu Philly gehen und da bin ich einerseits Mentor von Ben Simmons und andererseits stelle ich mein Spiel so weit um, dass ich A, mich ein bisschen mehr auf die Defense konzentriere und mich B, auch ein bisschen mehr auf die, also ein bisschen mehr Off-Ball mich bewege und halt vielleicht nicht immer den Ball in der Hand hat, sondern ja, auch viel einfach so ein bisschen als teilweise als Decoy eingesetzt wird. Ich meine, sein Wurf ist mittlerweile so gut, dass er ja auch durchaus Spot-Up-Würfe nehmen kann und auch wenn er bisweilen wirkt wie, also als wäre er unzerstörbar und so wie ein Marathonmann, der jetzt in den Playoffs diverse Spiele komplett durchgespielt hat oder so, auch für ihn wäre es ja gerade wenn man sich jetzt solche Spiele anguckt, es wäre ja für ihn wunderbar, wenn er sich auch ein bisschen die Energie ein bisschen mehr aufsparen könnte.
Ja, definitiv.
Und bisher findet er Wege dafür, indem er sich, wenn er kann, extrem langsam bewegt oder auch einfach nur stehen bleibt. Aber wenn das, also vielleicht erkennt er für sich und also ich würde es eigentlich hoffen, weil ich glaube, dass wenn er alles alleine macht und keine vernünftigen Co-Stars, also richtig dynamische Co-Stars an der Seite hat, dann wird nicht mehr drin sein als eine Finals-Teilnahme, wo man dann deutlich verliert. Also ja. Gesetzt den Fall, also falls überhaupt, das wäre das Maximum. Wenn er halt wirklich und davon gehe ich aus, den Titel nochmal gewinnen will, dann muss er sich, glaube ich, auch ein bisschen umstellen. Und also wenn das beispielsweise dann hieße, er geht nach Houston, wo man halt schon zwei sehr balldominante Spieler hat, dann muss er vielleicht einen anderen Teil oder andere Teile seines Spiels etwas stärker einsetzen als die des von dem Spieler, der alles auf sich zieht und alles selbst steuert.
Traue ich ihm auch absolut, ich traue ihm, glaube ich, basketballerisch alles zu. Also einfach, weil da die Kombination aus Talent und Wissen zum Spiel da einfach zu gut ist, dass das nicht geht. Also von daher denke ich, da könnte er es schon machen. Aber hast du hast ja sicherlich auch von der Celtics-Geschichte gehört?
Ja.
Die also The Ringer in die Welt gesetzt hat. Also was heißt in die Welt gesetzt? War eigentlich, es ist ja eher nur kurz zu einer, also eine Spekulation. Also so LeBron könnte zu den Celtics irgendwie Wege aufgezeigt, wie es gehen könnte. Wenn sie bereit wären, Gordon Hayward zu traden, also per Sign-and-Trade, wäre es sogar relativ, also müsste quasi, ich glaube, Grundding ist, müsste so sein wie bei Chris Paul letztes Jahr, dass er quasi in seinen, dass er die Option zieht und sich dann traden lässt. Ja. Und genau, wenn sollten die Celtics Hayward traden wollen, dann wäre es relativ einfach. Dann könnten sie, glaube ich, müssten noch Marcus Morris und einen Pick oben drauflegen. Sollten sie Kyrie traden wollen, was eine ziemliche Ironie des Schicksals wäre. Danny Ainge aber allemal zuzutrauen ist, würde ich sagen. wäre es ein bisschen schwieriger. Was hältst du von der Sache? Nur also, kurz, weil es ja sehr viel Spekulation ist.
Dass diese wiederum aufkommt, ist realistisch, weil die Celtics von allen Teams in der Liga wahrscheinlich die meisten Assets haben.
Ja.
Und deswegen auch am ehesten Wege dafür kreieren könnten. Also die Szenarien sind ja nicht komplett unrealistisch. Was allerdings unrealistisch ist, meiner Meinung nach, dass LeBron sagt, ich will nach Boston. Das halte ich für ausgeschlossen. Und deswegen befasse ich mich mit dem Thema ehrlich gesagt auch nicht groß. Also dass er auf irgendwelchen spekulativen Listen auftaucht, klar, wie gesagt, finde ich verständlich, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas dran ist.
Ich kann es mir auch nur schwer vorstellen. Also ich glaube, ich sehe auch ihm schlägt ja nicht wahnsinnig viel Liebe entgegen, wenn er nach Boston kommt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das ändert, aber ich weiß nicht, also ob er da nicht auch sagt, so Leute, die
Da
Rivalität war
schätze
da.
ich ihn aber so ein, dass er das durchaus anerkennt. Also, dass das halt
Dass er das
eine.
als Anek ja.
Also, vor allem auch, dass er halt sieht, okay, hier sind die Leute einigermaßen leidenschaftlich, was ihr Team angeht. Also.
Kann natürlich auch sein, ja.
Aber wie gesagt, halte ich für ausgeschlossen.
Ich eigentlich auch, zumal ich auch irgendwie vielleicht aus Celtics Sicht, das ist jetzt vielleicht aber auch nur meine Meinung, sie haben so viel getan die letzten Jahre, um LeBron endlich zu schlagen. Also so sich so gut aufgestellt und ihn jetzt zu holen, wäre dann irgendwie zu einfach. Vielleicht wollen sie auch einfach diesen Erfolg haben, ihn dann wirklich zu schlagen. Weiß nicht, ob das in der Welt des Sports ein Gedankengang ist und ob das sinnvoll ist, aber vielleicht ist es ein Punkt. Ich sehe es jetzt auch nicht irgendwie. Es ist eher so die spekulative Ecke. Aber hast du. Wo siehst du ihn oder hast du eine Idee, wo er hingehen könnte? Also ich meine, er weiß es wahrscheinlich gerade selber nicht, aber was, wenn du jetzt LeBron wärst?
Mich würden dann wahrscheinlich interessieren Houston, LA, also Lakers,
Mhm.
Philly. Und ja, eigentlich war es das fast schon. Also vielleicht, also wenn bei den Knicks Porzingis nicht verletzt wäre, dann würde ich das nicht komplett ausschließen, einfach weil es auch nochmal ein großer Markt ist. Und also LeBron ist jetzt schon längst ein Unsterblicher, aber wenn er aus diesen traurigen Knicks irgendwas rausholen würde, dann wäre er halt gleich nochmal,
Ja.
also das wäre wahrscheinlich einer der wenigen Moves, der ihn auch in der Wahrnehmung von vielen anderen Leuten nochmal so zum GOAT machen würde, was natürlich das Allerwichtigste überhaupt auf der ganzen Welt ist.
Gibt nichts Wichtigeres.
Aber das ist irgendwie so ein bisschen wie wenn Lionel Messi als nächstes zum HSV wechseln würde, um zu sagen,
Sehr
okay,
schöner Vergleich.
wir holen hier wieder alles raus.
Ja.
Das ist der treffendste Vergleich, der mir dazu einfällt.
Ja.
Nee, ich finde es ganz schwer. Vielleicht hat er irgendwie San Antonio noch Outsider-Chancen. Vielleicht hat irgendein Team den Trade für Kawhi Leonard. Dann ist dann auf einmal total attraktiv für ihn, sodass er
Ja.
dann hingeht. Aber es ist einfach alles extrem spekulativ.
Natürlich, also zum jetzigen Zeitpunkt definitiv. Also ich fand den Punkt ganz interessant, den du zu Philly angesprochen hast, dass er sich vielleicht umstellt, weil ja momentan schon so ein bisschen die Idee ist, dass er einfach zu Simmons und auch Embiid nicht so perfekt passt. Aber so dass er die Mentorenrolle für Simmons einnimmt und sich dann da selber irgendwie dann auch so ein bisschen zurücknehmen kann, finde ich vom Gedankengang eigentlich ganz interessant. Ich kann mir doch vorstellen, auch im Zusammenhang mit Team bauen, dass da die Lakers für ihn interessant sind. Und auch im Zusammenhang mit Paul George, einfach der, ja, haben wir auch schon im Zusammenhang mit Westbrook schon ein paar Mal gesagt, dass der einfach extrem gut als zweite Option funktioniert. Dass da die Lakers irgendwie eine gute Option werden. Mal
Wobei
sehen.
ich dazu sagen muss, bei Paul George bin ich mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob der in der Theorie einfach besser ist als in der Praxis. Ob wir den vielleicht doch ein kleines bisschen
Überschätzen?
überschätzen, ja.
Wieso meinst du?
Weil, also ich meine, das ist jetzt nicht auf die Zeit vor seiner Verletzung, da hätte ich, glaube ich, jedes Lob für ihn unterschrieben. Aber seitdem, ich finde, er ist. Defensiv kann er richtig gut sein, ist es aber nicht unbedingt immer. Offensiv ist es halt sehr davon abhängig, dass der Wurf fällt. Und ich meine, also er ist ja ein sehr guter Schütze, aber wenn der Wurf halt nicht fällt, dann ist er jetzt nicht der Spieler, der irgendwie alle Konter dafür parat hat und der trotzdem das Spiel noch die ganze Zeit beeinflussen kann. Und also auch wenn ich jetzt diese so Nicht-Klatsch-Themen immer etwas gerne etwas vereinfacht dargestellt hat, aber es ist schon so, dass er noch nie am Ende eines Spiels irgendeinen entscheidenden Wurf getroffen hat. Und er ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, auf den ich mich zwingend verlassen wollen würde, wenn es sein muss. Ich meine, müsste dann auch nicht der Fall sein, wenn er LeBron
Nee,
im
eben
Team
deshalb ja
hat, weil der
zweite
das dann ja
Option, ja.
schmeißen kann.
Ja.
Aber ja, ich weiß nicht. Also vielleicht ist das auch ein Hirngespinst und Paul George ist in Wirklichkeit mega geil. Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich bei
Nicht,
Ihnen
dass
nicht
du
mehr
jetzt.
so 100% davon überzeugt, wie viel ich von ihm halte.
Aber nicht, dass du jetzt in die Oladipo-Falle getappst, ne?
Nee, nee. Nein, also
Nach einem
Paul
Jahr
George hat
an.
ja auch statistisch eine echt gute Saison gespielt und
Ne?
so. Also da kann man, finde ich, auch nicht behaupten, dass ihn jetzt irgendwie Westbrook voll in den Schatten gestellt hätte oder so. Ich finde, es gab schon auch diverse Spiele und teilweise auch Stretches, wo man das Gefühl hatte, dass George eigentlich wahrscheinlich der beste Spieler ist, den OKC hat. Aber
er ist halt streaky irgendwie.
Wie gesagt, er hat so die Tools und er hat alle Anlagen und eigentlich auch so ein bisschen den Ruf, dass er halt einer der zumindest 10 besten Spieler der Liga sein sollte. Und das sehe ich irgendwie dann in der Realität doch eher selten. Mhm. Also, dass man, also so als verlässlicher Top-10-Spieler sehe ich ihn jetzt nicht.
Okay. Ja, vielleicht könnte er an der Seite von LeBron aber einer werden.
Wer und weiß. Wenn dann noch Brandon Ingram für Kawhi Leonard getradet wird, dann wissen wir Bescheid.
Das wäre halt, das wäre eine ziemlich bittere Flügelgeschichte für jeden Gegner.
Allerdings. Und dann noch Lonzo und LiAngelo und LaMelo Ball. Ja, alle in einem Team.
Genau, und das reicht dann auch schon.
Ja, auf Center spielt Kim Kardashian und das heißt perfekt.
Genau. Klingt gut. Ich finde, das ist doch das perfekte Stichwort für den nächsten Award, oder?
Ja.
Es ist nämlich mal wieder Awardzeit. Letzte Woche gab es ja keinen. Das heißt, dieses Mal suchen wir uns mal wieder ein Ereignis oder ein Spiel aus der Vergangenheit und ziehen absolut an den Haaren herbeigezogene Parallelen zur jetzigen Realität. Vielleicht auch klare Parallelen, wer weiß. Auf jeden Fall verleihen wir diesmal den LeBron James Award. Passend zu der ganzen Geschichte, geht jetzt aber nicht um irgendwelche unvergesslichen Performances, sondern es geht tatsächlich um seine anstehende Free Agency. Dieses Thema gab es nämlich schon mal, und zwar 2010, werden sich die meisten von euch daran erinnern. The Decision. Wahrscheinlich im Nachhinein LeBrons miesester PR-Move oder vielleicht sogar der mieseste PR-Move eines Superstars, den man sich so vorstellen kann. Hat auf jeden Fall seine Reputation ziemlich geschadet. 2014.
Ich fand es besser, dass Charles Barkley Leute durch eine Fensterscheibe geschmissen hat. Bester PR-Move.
Auf jeden Fall. Ich meine, es hat,
aber andere Zeit.
Hat seinen Ruf gestärkt.
Ja.
Genau, 2014 ging es ja dann von Miami zurück nach Cleveland. Was diese beiden Jahre gemeinsam hatten und wahrscheinlich auch jetzt mit 2018 gemeinsam haben werden. Übrigens, an dieser Stelle sei angemerkt, zwischen LeBrons potenziellen Wechseln liegen immer 4 Jahre. Das heißt, wer auch immer ihn jetzt verpflichtet, weiß, 2022 muss ich schon mal nach einer Alternative umschauen. aber es ist, LeBron lähmt im Grunde alles, beziehungsweise alles schaut ab jetzt oder eigentlich schon seit kurzem auf LeBron. Die komplette Free Agency richtet sich nach ihm aus. Also er ist quasi so dieser größtmögliche Dominostein, der erstmal fallen muss und alle warten erstmal ab. Selbst ein Paul George oder Chris Paul oder wer auch immer noch großer Free Agent ist, wird nicht verpflichtet werden, bevor LeBron nicht entschieden hat, wo er hingeht. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen, 2014 war, glaube ich, ein bisschen anders als 2010. Da kam es ja relativ überraschend, dass er die Heat jetzt verlässt. Es gab irgendwie Gerüchte und es war dann irgendwann relativ schnell klar, dass es wahrscheinlich Richtung Cleveland gehen könnte. Und jetzt dieses Jahr könnte es sich wieder ein bisschen ziehen, oder? Wie siehst du das?
Ja, also wir haben entweder die Möglichkeit, dass er seine Option aufnimmt. Das müsste er, glaube ich, bis zum 29. Juni tun. Und dann würden wir aber, glaube ich, alle davon ausgehen, dass er die zieht, um einen Sign-and-Trade zu ermöglichen.
Zu den Celtics,
zu den Rockets, ja. Zu, wer weiß, San Antonio. Vielleicht hat Pau Gasol deswegen diesen bescheuerten Vertrag. Aber das nur am Rande.
Ja.
Oder, was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass er aus dem Vertrag aussteigt, dann auf die Bahamas fliegt, ein bisschen abhängt, ein bisschen mit der Bananenboot-Crew durch die Gegend tuckert und dann irgendwann Mitte Juli sagt, übrigens jetzt.
Ja.
Und das wäre das Szenario, das wir 2010 halt schon hatten, wo diverse Free Agents halt wirklich wochenlang gewartet haben auf irgendwie ein Zeichen, was kommt jetzt von dem, weil das muss man sich halt irgendwie echt vor Augen führen, dass die Entscheidung, die er trifft, kann so viel Geld für andere Spieler bedeuten oder ihnen wegnehmen, weil dadurch dann einfach mal ganz schnell ein Angebot vom Tisch sein kann, was vorher da war und ganz viel halt irgendwie aneinander gekoppelt ist. Und deswegen ist dieser Award auch gerechtfertigt, weil es halt, es ist, abgesehen von dem, was auf dem Feld passiert, ist es halt so das größtmögliche Ereignis, was man in der NBA haben kann, ist, dass LeBron irgendwo hinwechselt.
Ja.
Tatsächlich, weil es so krass viel beeinflusst.
Ja, weil es einfach die komplette Landschaft der NBA im Endeffekt potenziell verändert.
Ja.
Also es zieht wahnsinnig viel nach sich und ja, große Ereignisse gehören gewürdigt und es wird ein ziemlich großes Ereignis, glaube ich, geben. Zumal einfach, wie gesagt, mit Paul George und so ist halt einfach auch noch viel Masse außenrum, die dann hinterher vielleicht mit LeBron zusammen oder vielleicht die alles an LeBron festmacht. Und deswegen gibt's den Korbjäger LeBron James Award für LeBron James.
Glückwunsch.
Glückwunsch. Das, ich glaube, das macht jetzt so die Finals-Niederlage so ein bisschen wett. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wenn wir schon bei Krönungen sind, kommen wir jetzt noch zum Schuh der Woche, der diesmal aber zum Schuh der Finals wird, weil wir müssen die Saison ja gebührend beschließen und wer anders könnte ihn gewinnen als
Swaggy?
Swaggy, ganz genau.
Kannst du mal sehen.
Weil Swaggy hat nämlich mal wieder seinem alten Kumpel Gilbert Arenas Tribut gezollt mit dem Undercrown Adidas TS Lightswitch Guild 2-0. Den Hibachi hatten wir ja schon. Diesmal hat er den, in Spiel 1 war es, die, zwar der ist der gleiche Schuh, der Guild 2-0, die komplett chrom-silberne Variante gewählt. Finde ich auch, war einfach auch dem Anlass entsprechend. Also er ist so ein bisschen Glanz in die Finals gebracht. Was ich ganz interessant finde, bei dem Schuh, dass der Plan eigentlich damals war von Adidas, also der kam 2007 raus, 2007, 8, die Saison, 82 Colorways soll es eigentlich geben. Für jedes Spiel einen neuen. Blöd war dann, und war tatsächlich blöd, soll man ja keine Witze drüber machen, aber dass sich Gilbert Arenas nach 8 Spielen eine Knieverletzung zugezogen hat. Deswegen gab es nicht 82 Colorways, aber Nick Young trägt die gerade so ein bisschen auf. Und da die anderen irgendwie jetzt gar nicht so spektakulär waren, gewinnt Nick Young den Schuh der Finals. Bist du damit einverstanden?
Absolut, aber ich bin immer noch ein bisschen... Irgendwie ist es immer noch brutal, dass JaVale McGee jetzt 2 Titel gewonnen hat und Nick Young einen irgendwie. Und ich meine, J.R. Smith auch noch auf dem Court gewesen, hat auch einen Titel gewonnen. Irgendwie, also ja. Das zeigt doch mehr als alles andere, dass alles möglich ist.
Anything is possible, um Kevin Garnett zu zitieren.
Absolut.
Ja.
Oder anything is possible, um J.R. Smith zu zitieren.
Ganz genau.
Übrigens, ganz kurz.
Ja.
Meinst du eigentlich, der neue Spitzname von JR ist Whiteboard?
Könnte sein.
Oder ist das jetzt zum Meta?
Nee, es ist, ich habe eine Sekunde habe ich gebraucht, zugegeben, aber nee, könnte, fände ich gut. Können wir das
irgendwie rausziehen? Ich meine, damit können wir jetzt auf jeden Fall diese MJ versus LeBron Debatte abschließen, weil MJ hätte seine Hand, wenn er sie gebrochen hätte, an JR Smiths Gesicht gebrochen, wahrscheinlich LeBron hat nur auf so eine dämliche Tafel eingeprügelt, also.
Ja.
MJ nicht mein Goat.
Nicht mein Goat, genau. ja, das wäre jetzt ein wunderschönes Schlusswort, wenn wir euch nicht noch ganz kurz erzählen wollen würden, wie es bei uns jetzt so weitergeht, weil die Saison ist vorbei. Aber die NBA-Saison, haben wir vorher auch schon gesagt, ist nie vorbei. Entsprechend geht es auch bei uns weiter, wöchentlich natürlich. Stimmt's?
Vorerst auf jeden Fall.
Vorerst auf jeden Fall. Da gibt es uns wöchentlich auf iTunes, wo ihr uns sehr gerne Rezensionen hinterlassen könnt. Da gibt's uns wöchentlich über Podomatic. Da könnt ihr uns auf Twitter folgen, wo wir euch auf dem Laufenden halten werden. Da könnt ihr uns auf Facebook adden, wo ihr uns Anregungen geben könnt, wo ihr Kritik äußern könnt, wo ihr Fragen stellen könnt und wo ihr auch erfahren werdet, wann wir uns wie über den Draft unterhalten. Das ist nämlich das nächste große Ereignis. Und da überlegen wir uns noch einige Dinge, die wir da so Coverage-mäßig rundum vorbereiten werden. Dazu gibt es natürlich dann ausführliche, auch mal spontane Auswüge zur Free Agency, je nachdem, wann sich der feine Herr James entscheidet, wo er hingeht oder ob er bleibt oder was passiert. In diesem Sinne würde ich sagen, beschließen wir die Saison und diese Ausgabe. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Freuen wir uns immer. Ja, jetzt genießt erstmal den Sommer, das schöne Wetter. Ole schaut, dass er sich ein bisschen abkühlt. Ich schaue, dass ich eine Wohnung finde. Und irgendwann hören wir uns dann nächste Woche wieder. Hoffentlich.
Wichtiger Tipp, hol dir eine Wohnung mit Balkon. Das fehlt mir gerade so sehr, dass ich keinen Balkon habe. Das ist echt... Also, nur ganz kurz. Ich sitze gerade in meinem Schlafzimmer, was circa 35 Grad hat. Da ein Lieferwagen bei uns in der Straße die ganze Zeit an ist, also seinen scheiß Motor an hat, musste ich das Fenster zumachen.
Er muss die Klimaanlage laufen lassen.
Welche Klimaanlage?
Ja, eher draußen in den Lieferwagen, deswegen Motor an.
Ach so, ja, genau. Und von daher, es ist nicht ganz unwichtig, dass man irgendwo draußen ist.
Ich werde es auf jeden Fall
versuchen. Ich werde mich jetzt auch gleich kopfüber in die Isar stürzen.
Das klingt nach einem guten Plan. Also ich werde es versuchen, aber du hast ja, du kennst ja Berichte über den Londoner Wohnungsmarkt. Das heißt, mal sehen, ob ein Balkon... Aber es gibt manche Wohnungen mit Garten, habe ich schon gesehen. Wäre auch okay.
Das wäre auch okay, ja.
Unser jetziges Domizil hat übrigens einen Garten, den ich jetzt demnächst aufsuchen werde. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen.
Reingehauen.